Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und wir sind noch mittendrin in unserer Predigtserie Berufung. Hey, und das ist eine tolle Nachricht, oder? Dass jeder hier im Raum, ob jung oder alt, von Gott berufen ist. Ist das eine gute Nachricht? Ich finde es eine gute Nachricht. So, dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Dreh dich mal hin. Sag noch nichts. Guck mal deinen Nachbarn oder Nachbarin an. Wenn mehr neben dir sitzen, such dir einen raus. Ja. So, wisst ihr, was man eigentlich heutzutage gerade während dieser Jahreszeit nicht so machen sollte, ist so nah rangehen. Man steckt sich so schnell an. Ja. So viele sind gerade krank. Ist zu spät, genau. So, aber wir stecken uns jetzt auch nochmal an mit einem Virus, der echt gut ist, oder? Und jetzt flüster doch mal in das Ohr vom Nachbarn. Das kannst du auch mit ein bisschen Distanz machen. Und sag, du bist berufen. Du bist berufen. Du bist berufen. Das ist nicht nur ein Geheimtipp. Das ist die Wahrheit. Hey, und das ist das Gute daran, dass Gott dich so sehr liebt, dass er sagt, dich will ich haben. Wow, dich will ich haben. Und mit dir will ich zusammen Berge versetzen. Mit dir will ich das Land einnehmen. Dich will ich haben. Und du denkst manchmal vielleicht von dir, oh nein, wieso mich? Ich habe doch gar nichts drauf. Ich bin doch so klein wie tot. Was sind denn meine Fähigkeiten? Aber wisst ihr, Gott schaut nicht nach Supermänner und Superfrauen. Die gibt's in Hollywood. Sondern Gott sucht nach ganz normalen Menschen, denen er so viel geben kann, damit sie sich nicht selber rühmen können. Also wenn ich in mein Leben reingucke und manchmal denke ich, was habe ich denn schon alles verbockt und was da alles schiefgelaufen und so weiter. Wieso hast du mich ausgewählt? Ich kenne doch 1000 Leute, die viel besser drauf sind. Meistens sind die anderen alle cooler, ja. So, warum mich? Damit ich mich nicht rühmen kann. Ich bin so besonders. Ich bin so cool. Ich hab's drauf, ja. Nee, das sagt Gott zu mir, ja. Aber ich, für mich kann das eigentlich nicht sein. Ich kann nur sagen, boah, Jesus, durch dich und durch deine Gnade, durch das, was du gemacht hast, bin ich das, was ich bin. Und es ist so stark. Und da gibt's noch so viel Potenzial, was auch ich in meinem Leben, wo ich noch reinwachsen kann. Hey, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehört. Wer nicht dabei war, nicht schlimm, du kannst online die ganzen Predigten anhören. Hey, das ist richtig gut. Die erste Predigt von dieser Predigtserie ging darum, du bist berufen, in Christus zu sein und dass Christus in dir ist. Wow. Jesus hat sogar dafür gebetet. Ne? Jesus hat für dich gebetet, dass du eins bist mit ihm, so wie er eins ist mit seinem Vater im Himmel. Und das ist ein ganz schön starkes Stück. Hey, deine Berufung ist es, eins zu sein mit Jesus. Nicht zwei zu sein, sondern eins zu sein. Stimmt das? Ja, es stimmt. Du bist berufen, eins zu sein mit Jesus. Und letzte Woche haben wir gehört, dass Jesus dich berufen hat, dass du seine Herrlichkeit bekommst. Seine Herrlichkeit bekommst. Jesus hat dafür gebetet, dass du seine Herrlichkeit bekommst. Was ist denn Herrlichkeit? Manche meinen, Herrlichkeit ist das, wo wir dann hinkommen, wenn wir gestorben sind. Es gibt so christliche Floskeln, die ganz unbiblisch sind. Wir sagen, ja, er ist gestorben und er ist jetzt in der Herrlichkeit. Habt ihr das schon mal gehört? Diese Floskel? Ja, viele. Er ist jetzt in der Herrlichkeit oder sie ist jetzt in der Herrlichkeit. Steht nirgendwo in der Bibel. Herrlichkeit hat etwas mit hier und jetzt zu tun, nämlich mit Autorität, mit einem Herrschaftsgebiet. Und früher in der Antike nannte man das Herrschaftsgebiet eines Königs. Überall, wo der König oder der Herrscher oder der Fürst etwas zu melden und zu sagen hatte, wo seine Autorität galt, das war die Herrlichkeit des Königs. Boah. Und Jesus möchte dir jetzt schon, nicht erst irgendwann, wenn du mal gestorben bist und wie so ein Engelchen durch den Himmel flatterst, sondern jetzt schon hier seine Herrlichkeit geben, seine Autorität geben, die du anwenden darfst. Das haben wir letzte Woche gehört. Wahnsinn, was für ein starkes Ding. Und ich finde es so wichtig, diesen Punkt wichtig, deswegen gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein. Wisst ihr, manche lesen die Bibel mit so einem eigenartigen Blick. Die lesen die ganzen Geschichten, die da drin überliefert sind, zum Beispiel wie Jesus Wunder gewirkt hat, wie er heilt in Autorität und Kraft, wie er befreit. Man staunt darüber, boah, Jesus, ja, dass du das tun konntest damals. Was ist denn das für ein Mensch gewesen, der so viel Autorität hat? Wenn man mit so einer Brille guckt, dann bleibt das, was Jesus getan hat, stehen vor 2000 Jahren und sagt, boah, Jesus konnte das damals, boah, krass. Aber glaubst du das, dass es heute noch passiert? Manche lesen es aber auch so, dass das, was wir da lesen, dass das irgendwie nur so metaphorische Vergleiche sind. So, ne? So, du hast ein Problem vielleicht in deinem Leben und du guckst in die Bibel rein, so Jesus sagt, durch Glaube kann man Berge versetzen. Und wenn man dann, ja, so meine Krankheit, mein Problem, wenn ich glaube, dann mildert es irgendwie das Problem ab. Ja, irgendwie so. Und so wie Jesus es löste, so kann es eventuell auch für dich sein. Und es macht dir irgendwie vielleicht Mut. Vielleicht liest du das auch so und sagst, oh Jesus, du kannst heilen. Und dann suchst du ihn im Gottesdienst. Jesus, heil mich. Und das ist gut. Wir dürfen schauen über die Berge. Das haben wir gerade vorhin in dem Vers gehört. Über die Berge. Woher kommt die Hilfe? Von Gott. Und da dürfen wir rufen und dürfen wir ihn bitten, bitte komm und heil mich, rühr mich an und machen Wunder in meinem Leben. Das dürfen wir. Aber ganz ehrlich, der biblische Text ist eigentlich nicht dafür geschrieben, dass wir sagen, oh Jesus, du kannst alles, ich kann nichts, sondern er ist als Vorbild geschrieben. Ein Vorbild für dich. Warum? Damit du lernst, es genauso zu machen, wie Jesus es gemacht hat. Das ist der Grund, warum das überliefert ist. Nicht nur Jesus kann alles, ja, das auch, sondern du sollst die gleichen Werke und sogar noch größere tun. Es ist mit einer Absicht geschrieben, damit du Glauben bekommst, damit auch du anfängst, diese Dinge zu tun. Wow, stark, oder? Das ist stark, das nennt sich Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wartet auf dich und die darfst du empfangen. Oh, das haben wir letzte Woche gehabt. So, also jetzt zu heute. Wir gucken uns heute wieder diesen Text an, wo Jesus für dich und für mich, für uns alle gebetet hat. Und da steckt unheimlich viel Berufung drin, weil Jesus hat genau dafür gebetet, für dich, damit du in deine Berufung kommst. Und der ganze Vers, das ist ein bisschen mehr, aber ich lese es jede Woche, weil ich denke, das ist ein guter Text, bis es bei uns sitzt. Johannes 17, 14 bis 26. Da betet Jesus für dich. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und jetzt Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Ich finde dieses Gebet so krass, weil da steckt so viel drin. Heute möchte ich so einen Punkt rausgreifen. Und Jesus hat gebetet für Heiligung oder Heiligkeit. Und tatsächlich, deine Berufung ist Heiligkeit. Sag das mal. Meine Berufung ist Heiligkeit. Heiligung ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Aber in manchen christlichen Kreisen, so scheint es mir, geht es nur darum. Hast du genug die Gebote befolgt? Führst du ein geheiligtes, moralisches Leben? Oder halte dich rein? oder du hast den moralischen Standard Gottes nicht erfüllt, kehr um. Ja, wenn du nicht Buße tust, so, dann fliegst du aus der Gemeinde oder bei der Entrückung wirst du dagelassen. Sei heilig. Und dann gibt es viele Bibelverse, die dann zitiert werden. Ne? Der Herr sagt, ich bin heilig und du sollst auch heilig sein. Oh, ja. Und oft dann, wenn man solche Sachen hört oder in solchen Kreisen sogar aufgewachsen ist, kommen solche Gedanken wie, oh, ich habe ja immer noch Sünde in meinem Leben. Ich weiß, ich habe da Sünde begangen und jetzt bin ich irgendwie getrennt von Gott. Gott distanziert sich von mir. Ich bin ja moralisch nicht so qualifiziert. Dann kommt Angst und vielleicht auch dieses Gefühl, ich bin nicht mehr gerettet. Jetzt habe ich wieder diesen Gedanken gehabt. Jetzt habe ich wieder diese Sünde begangen. Jetzt war ich wieder unmoralisch. Jetzt habe ich verloren, jetzt bin ich nicht mehr gerettet. Jetzt muss ich erst wieder Buße tun, umkehren, bekennen. Sonst vergibt er mir nicht und ich komme vielleicht nicht mit in den Himmel. Manchmal kommen Menschen, die sind belastet mit Sünde und einem Lebensstil, der krass ist. Und sie kommen in den Gottesdienst, in die Gemeinde. Manchmal sieht man das solchen Menschen auch gleich an. Man sieht es uns an. Und dann gibt es Gemeinde, Mitglieder und Zugehörige, die fühlen sich irgendwie berufen, ihnen gleich zu sagen, was an ihnen alles nicht stimmt. Ja. Was in ihrem Leben nicht so richtig läuft. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kommen und warum so viele gleich so immer auf dieses Negative gucken. Boah, der ist ja, ja, das kann ja gar nicht sein. Ja, wie kann denn diese Person mit offensichtlichen Sünden, die raucht ja noch, ja, spätestens mein Gott, das muss ich ihm sagen, Gott will, dass du aufhörst zu rauchen. Du bist ein Sünder. Ja? Oder da kommt jemand, du ist vielleicht sogar krasser unterwegs, der kommt mit seinem Ehemann, der Mann kommt mit seinem Ehemann da rein und ja. Wisst ihr, was ich glaube? Kirche ist der Ort, an dem sich Sünder wohlfühlen sollen. Nicht, um weiter zu sündigen. Aber wo ist denn der Ort gewesen, wo sich die Sünder damals wohlgefühlt haben? Bei Jesus, in der Zeit von Jesus. Da, wo die Pharisäer waren, die Gesetzesgelehrten. Du musst aber ganz blank poliert sein. Und wenn da ein kleines Jota in deinem Leben nicht stimmt, dann wirst du gesteinigt. Und dann, was war das Resultat? Alle trugen Masken. Bei mir ist alles in Ordnung. Hoffentlich erfährt es keiner. Bei mir ist alles in Ordnung. Hoffentlich weiß keiner, was ich wieder getan habe, was ich gedacht habe. Ich bin der beste Christ, yeah. Aber zu Hause, Masken. Aber bei Jesus, hey, da haben sich die Leute gesammelt, die waren alle katastrophal drauf. Er war ein Magnet für die Schwachen, er war ein Magnet für die Armen, für die Mühseligen, für die Beladenen. Da kamen Menschen, die waren Prostituierte. Da kamen Menschen, die waren fertig. Die haben ihren Lebensstil geführt, der war nicht akzeptabel in der Gesellschaft damals. Und wo fühlten die sich wohl? Bei Jesus. Ich glaube, Kirche muss Heiligung und Heiligkeit neu definieren. Es geht nicht darum, dass die Menschen so bleiben, wie sie sind, ja. Aber es geht darum, dass wir ein Herz bekommen, ein neues Herz für Menschen, egal in welcher Lebenssituation sie stecken, und dass wir ihnen mit Liebe begegnen können. Wisst ihr, wo Jesus ist? Da, wo diese schwachen Menschen sind. Und wenn wir so blank polierte Gottesdienste haben, wo nur die Heiligen sitzen, ich sag dir was, Jesus ist da gar nicht da. Da können wir beten, dass Leute umfallen, dass sie Gott erleben. Wir haben vielleicht eine tolle Party, wir prophezeien dann da irgendwas rum, machen Feuertunnel, ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt, wo dann gebetet wird. So. Hey, aber Jesus ist ganz woanders. Warum? In meiner Bibel steht nämlich, er lässt die 99 Schafe, die Geretteten, zurück, um was zu machen? Dem einen Verlorenen nachzugehen. Wo ist Jesus? Bei den 99 oder unterwegs zu dem einen Verlorenen? Und Kirche sollte da sein, wo Jesus ist. Unterwegs zu dem einen Verlorenen. Wir brauchen ein neues Herz. Und ganz ehrlich, bin ich einverstanden mit dem, was jemand an Sünde mitbringt? No. Aber bin ich froh, dass ein Sünder da sitzt? Yes! Ist der beste Ort in ganz Miltenberg, ist hier. Warum? Weil hier ist die Chance, dass ein Mensch umkehren kann. Hier ist die Chance, dass Lebensveränderung stattfinden kann. In der Geschwindigkeit, wie es halt braucht. Bei dem einen geht schnell, beim anderen langsam. Beim einen geht es in Sekunden, über Tage, beim nächsten braucht es vielleicht Monate oder Jahre oder Jahrzehnte. Aber der beste Ort ist hier, oder? Ja, yeah, das ist wichtig. Früher, es gab viele Bewegungen und die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die heilig sein wollten. Und es ist ja auch gut, heilig zu sein, und denn deine Berufung ist was? Du sollst heilig sein, das ist ja deine Berufung. Und da gab es Mönchsorden und die sogenannten Mystiker im Mittelalter. Und die versuchten, einen Weg zu gehen, so zu werden wie Christus. Das ist ja eine gute Haltung, ne? Kompromisslos zu gehen. Und das eine Ding ist, sie sagen, dieser Weg der Heiligung, also von den Mystikern, der geht über folgende Schritte. Zuerst gibt's mal, man muss rein sein. Es ist Reinigung. Du musst gereinigt sein. Das heißt, ein Leben führen, was in Ordnung ist. Und wenn du dein Leben in Ordnung bringst, wenn du Buße tust, wenn du dich entschuldigst, wenn du die Sachen wieder in Ordnung bringst, wenn du umkehrst, Buße tust sozusagen, umkehrst und dein Leben gerade machst, wenn du rein genug bist, dann, und das ist ein langer Prozess, ja, dann kommst du zur zweiten Stufe oder ist die zweite Stufe möglich und das ist Erleuchtung. Das geht durch Lehre, durch Vertiefen im Wort Gottes. Und umso mehr du da drin betest und dich da rein versenkst und in Christus versenkst durch viele praktische Handlungen, religiöse Handlungen, dann wirst du erleuchtet. Und dann wird es möglich sein, dass du Gott irgendwie hörst. Und dann das Höchste und das eigentliche Ziel von jedem Mystiker im Mittelalter war, vollkommen zu werden. Die Vollkommenheit. Denn dann kannst du die Stimme Gottes hören. Und der Weg ist Askese gewesen. Askese, der zur Mystik führt. Askese bedeutet Enthaltsamkeit. Es bedeutet Selbstkasteiung, Fasten, bis hin zur Körperverachtung, eine Selbstgeißelung, wenn es sein muss, um rein zu werden, um sich zu formen und anzustrengen, diese Erleuchtung zu bekommen. Und dann die Mystik heißt Geheimnis eigentlich. Und damit ist gemeint spirituelle Erlebnisse. Eins werden mit Gott, was unsere Berufung ist. Visionen zu bekommen, vielleicht sogar Ekstasen, göttliche Ekstasen zu bekommen. So, und das war ein harter Weg. Und gibt viele Bibelstellen, zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 14. Da steht, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also ich muss heilig werden, ich muss dem nachjagen mit meiner ganzen Kraft, damit ich Gott überhaupt erleben, hören, schauen kann, Visionen haben kann, all diese Sachen. Ich muss rein genug leben. So, und das ist so der Weg gewesen von vielen Mystikern. Übrigens auch von Martin Luther, der ja auch Mönch war, der es gewohnt war, sich selbst zu kasteien und der irgendwann einmal eine Offenbarung bekommen hat. Allein durch Gnade. Allein durch Glaube, allein durch Jesus und nicht durch meine Anstrengung kann ich da reinkommen. Interessant ist, und du kannst jetzt sagen, oh, ja, das waren die Katholischen im Mittelalter so. Nein, auch solche Gedanken oder ähnliche Gedanken gibt's auch in freikirchlichen Kreisen. In der Heiligungsbewegung bei den Methodisten und über die Methodisten in die Heiligungs- und Pfingstgemeinden, die es so gibt, bis heute noch die Gemeinde Gottes zum Beispiel, das ist ein eigener Pfingstbund mit einem Heiligungspfingstbund, da gab es auch ähnliche Gedanken. Ne? Ist auch ähnliches. Der erste Schritt ist Bekehrung und Buße tun. Du musst wirklich echte Buße tun, denn nur wenn du richtig Buße tust, ist dir vergeben und du erlebst diesen ersten Schritt so im Glauben. Dir ist vergeben, weil ich umgekehrt bin und du musst weinen am besten noch dabei, damit es so ist. Und ganz viel hat das auch Erweckungen ausgelöst, weil da gab es dann viele Prediger, die genau das gepredigt haben. Tu Buße, kehr um. War eigentlich nichts Schlechtes dabei. Und der zweite Punkt ist, nach der Bekehrung und Buße ist der Weg der Heiligung oder das Erlebnis der Heiligung. Das bedeutet, ich lebe so rein wie möglich, damit ich Gott erlebe, wie er kommt und mich reinigt und mich heilig macht. Und erst wenn ich so ein Level an Heiligkeit erreicht habe, dann bin ich ready für den dritten Punkt. Und der heißt Geistestaufe. Ja, eigentlich das allerselbe in Grün, nur ein bisschen mit einem anderen, ein paar andere Schwerpunkte drin, wie die Mystiker. Es geht um Eigenanstrengung. Ich muss was tun. Ich muss heiliger werden, damit ich Gott erleben kann. Und da hört man manchmal solche Sprüche. Ich habe das selbst erlebt in manchen Gemeinden. Und da waren Teenies, die waren plötzlich on fire für Jesus. Die hatten plötzlich Bilder und Eindrücke und wollten das mitteilen. Und da gab es ältere Leute in der Gemeinde, die haben gesagt, halte mal, die sind ja noch nicht heilig genug. Ja, ich frage mich, wie heilig genug sie in dem Alter waren. Aber sie sind noch nicht heilig genug. Und dann kommen solche Sprüche wie, die Taube des Heiligen Geistes setzt sich nicht auf einen Misthaufen. Das muss erst rein sein, damit Gott jemanden gebrauchen kann. Empörung. Wie kann ein Christ, der noch solche Fehler macht, solche Visionen bekommen oder solch eine Nähe mit Gott leben? Der oder die ist doch noch nicht richtig gerettet, noch nicht richtig durchgeheiligt. Ja? Der hat vielleicht sogar Baustellen in seinem Leben, richtig krasse Scheidungen oder irgendwelche Fehlentscheidungen. Wie kann Gott dann? Der muss erstmal heilig genug. Ich selbst war so drauf, wenn man so zurückspult, da war ich 17. Und da hat sich einer bekehrt, ein Kumpel von mir, und der war dann auch hier in diesem Gottesdienst immer mit dabei. Und der wollte, ich will die Geistestaufe, ich möchte erleben, wie Gott mich berührt und dass ich übernatürlich angerührt werde, so, und dann auch in Zungen sprechen kann, dass ich dann auch wie so, und ich so, halt, du bist noch nicht heilig genug. Mir hat's keiner beigebracht und gesagt, dass das anders funktioniert. Ja, aber du bist noch nicht heilig genug. Und er hat gebettelt und gebettelt und bitte, bitte, bitte. Ich weiß, es ging bestimmt mehrere Monate, dass er bete, bete für mich, dass ich die Geistestaufe nicht so, du bist noch nicht heilig genug. So. Und interessant war, aus meiner Teenie-Gruppe damals in Aschaffenburg war ein Mädel dabei. Und der habe ich's immer erzählt. Komm, du brauchst von Gott eine Berührung, du brauchst den Heiligen Geist und der möchte dich berühren und möchte dich taufen mit seiner Kraft, damit du auch Eindruck bekommst, damit du in Sprachen beten kannst, all diese Sachen. Und die, nee, ich habe ein bisschen Angst davor, ich will das irgendwie so nicht. Und dann war ich bei mir in meinem Zimmer und damals als Teenies, da war es so innen, so rote Halsbänder zu tragen. Ein Glück ist es heute nicht mehr in. Aber damals war das voll in, so Halsbänder, man hat die überall irgendwo sich hingehängt. Und während ich so meine Zeit mit Gott hatte in meinem Zimmer, habe ich plötzlich den Eindruck gehabt, meine Hände auf mein Halstuch zu legen und für dieses Halstuch zu beten, damit die Salbung Gottes auf dieses Halstuch kommt. Und ich sage, Gott, was soll denn das? Ich meine, ich kann ja gleich für mich selbst beten, wenn ich trage das ja dann. Weißt du, was ich meine? Also komisch, aber ich war gehorsam, habe es gemacht, habe meine Hände auf das Halstuch gelegt und habe angefangen in Sprachen, Schakadaka, und habe die Salbung Gottes drauf gebetet. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich den Eindruck, dieses Tuch zu nehmen und bei mir am Fenster an den Fensterknauf zu hängen. Okay, habe ich das gemacht. Habe es hingehängt und dachte, und jetzt? Keine Ahnung. Interessant war, ein paar Stunden später kam genau dieses Mädel aus der Teenie-Gruppe mich besuchen und sagte, ich fahre jetzt eine Woche in Urlaub, ich wollte mich verabschieden. Ciao, ciao. Und ich so, ja, cool, und ein bisschen gequatscht. Und beim Gehen fällt ihr Blick auf das Tuch an meinem Fenster und sagt, boah, darf ich mir das ausleihen für den Urlaub? Ich bring's dir in einer Woche wieder zurück. Und ich so, klar, mach! Ja, sie nahm das Tuch, hat sich's umgehängt, ganz glücklich, und ist dann in den Urlaub gefahren. Und eine Woche später war Sonntag, es war hier im Gottesdienst. Ich saß mit meinem Kumpel, der kann unbedingt die Geistestaufe haben wollte, wo ich immer gesagt habe, nein, du bist noch nicht heilig genug. Und dann kam sie und sie kam rein und sagt, boah, ich weiß nicht, was war, aber die ganze Woche, ich habe so einen Hunger nach Gott bekommen. Ich will jetzt das erleben, von dem du immer erzählt hast. Ich habe plötzlich ganz verändert. Ich will es auch haben, ich will Gott erleben. Und so, hey, klasse. Dann hat sie mir das Tuch wieder gegeben und haben gesagt, weißt was, jetzt gehen wir runter. Dann sind wir runter, unten in die Kinderräume. Da war noch niemand, da hat sie sich auf so einen kleinen Stuhl gesetzt, ich habe ihr die Hände aufgelegt und kaum hatte ich das gemacht, bäm, kam der Heilige Geist und sie fing an, in Sprachen zu trillern, ja, richtig laut, und der Heilige Geist sie angerührt. Und dann bin ich rauf und sie ganz glücklich, yeah, jetzt habe ich es empfangen. Und mein Freund, oh, was ist mit mir? Und ich so, du bist doch nicht so weit, du bist doch nicht heilig genug. Bitte, 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 ich will aber. Und dann hat er so genervt, dann habe ich gesagt, okay. Dann bin ich mit ihm runtergegangen, er hat sich auf den Stuhl gesetzt, ich habe die Hände auf den gleichen Stuhl, wo sie vorher gesessen war, Hände draufgelegt, bam, kam der Heilige Geist und er fing an, in Sprachen zu sprechen. Und er war happy und es war total stark. So, heilig genug. Wisst ihr, der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, war alles Einführung bis jetzt. Ich weiß, boah, sehr viel. Aber ey, der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, es gibt eine Tatsache, und zwar, du bist durch Glauben an Jesus Christus bereits schon heilig geworden. Wahnsinn. Ja, Was hat Jesus gebetet? Das haben wir vorhin gelesen in Vers 17 und Vers 19, in Johannes 17, Vers 17 und Vers 19. Da betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Boah, wer macht heilig? Gott. Wenn die Schreiber der Briefe des Neuen Testaments ihren Schrieb am Anfang an irgendwelche Leute adressieren, an die Galater, an die Römer oder wer auch immer da angeschrieben ist, dann steht ganz oft, steht da drin, ganz am Anfang, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Galatien, wer waren denn die Heiligen? Waren das ganz besondere Christen, die so mit verklärtem Blick, durchs Leben gegangen? Nein, das waren alle Christen. Alle Christen. Warum? Weil du bist berufen durch Jesus, heilig zu sein. Sie schrieben an alle Christen. Johannes 15, Vers 3, das sagt Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was für ein Wort hat er? Das ist die Lehre von Jesus. Jesus starb am Kreuz und nahm unsere Schuld, deine Sünde, deine Unheiligkeit und hat sie eingetauscht. Und dieses Wort spricht er, sei rein. Du bist rein. Und durch Glauben an dieses Wort können wir diese Reinheit und diese Heiligkeit empfangen. Sag mal, ich bin heilig. Ja, warum? Weil Jesus dich heilig gemacht hat. War. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, du bist berufen, denn Gott hat das Schwache berufen. 1. Korinther 26 bis 31, ist ein bisschen auch wieder längerer Text, aber den müsst ihr, wie krass. Das sagt der Paulus an die Korinther. Das war übrigens die unheiligste Gruppe im Neuen Testament. Die Korinther, die haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Ab Vers 26. Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären. Sondern Gott hat das auserwählt, was nach den Maßstaben der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er wählte das aus, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt. Das, was für sie nicht zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Jesus ist für dich Heiligung. Es sollte so kommen, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Gott hat dich berufen, nicht weil du so ein sauber Mann bist, so eine sauber Frau bist, weil du alles hinbekommst im Leben, weil du keine Probleme hast und keine Sorgen hast, sondern er hat dich berufen, obwohl du schwach warst und weil du schwach warst. Und er sagt, kommt zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann kannst du nicht rühmen, ich war wieder besonders heilig. Ich habe alle Gottesdienste besucht. Ich habe alle stille Zeiten gemacht, die vorgeschrieben sind. Wo auch immer die vorgeschrieben sind. Ja, ich habe alles erfüllt, was man erfüllen muss an den Geboten und Gesetzen. Ich bin ein guter Christ. Boah, Gott hat kein Problem mit Sünde, wisst ihr das? Es gibt so Lehren, wo es heißt, Gott trennt sich von dir, wenn du sündigst. Hey, er ist der Papa im Himmel. Wir haben das heute auch so schön gehört im Worship. Er ist dein Papa. Und ganz ehrlich, ein guter Papa, wenn das Kind missbaut, dann bleibt doch er der Papa, oder? Hat das Kind missgebaut, aber er bleibt der Papa. Und du kannst sagen, okay, jetzt hat sich schmutzig gemacht, das Kind, ja? Oh, jetzt bin ich nicht mehr der Papa. Oh, es ist zu unheilig. Schmutzig, alles verklebt. Hat vielleicht sogar noch die Wohnung verklebt, ihn die Wände verschmiert, angekritzelt. Ich bin nicht mehr der Papa. So ein Quark. Jetzt bin ich dein Papa, jetzt bist du mein Kind, jetzt bist du es nicht mehr, jetzt bist du wieder mein Kind, jetzt bist du nicht wieder mein Kind. So ein Quatsch. Nein, du bist ein Kind von Gott, wenn du dich drauf einlässt. Und er will dein Papa sein. Und da gibt's dann kein, ja jetzt mal nicht. Als würde Gott nur mit sauberen Kindern sprechen. Jetzt hat er gesündigt, jetzt ist er schmutzig, jetzt spreche ich nicht mehr mit ihm. Ne, gerade dann muss man mit einem Kind sprechen, oder? Hör mal zu, echt cool, du bist voll kreativ, echt stark. Aber das nächste Mal machen wir es ein bisschen anders, oder? Ja, wie ich vorhin gesagt habe, Gott, der Hirte geht dem einen verlorenen Schaf nach. Er sucht den Sünder, er sucht den, der unheilig ist. Wenn der Ehebrecher in der Tinte sitzt, wenn der Homosexuelle seinen Partner verliert, wenn der Pornosüchtige ein Problem hat, wenn der Mörder in eine Lebenskrise gerät, wenn der Transgender Ablehnung erfährt, wo geht er hin? Was ist seine erste Adresse hier in Miltenberg? Ich hoffe, dass er erfährt, dass hier eine Kirche ist, wo er willkommen ist. Hier gehört er hin, weil Gott ihn liebt. Wo sonst? Das heißt nicht, dass wir das alles gut finden. Nein. Glaubst du, ich finde alles gut, was du tust? Ich finde auch nicht alles gut, was ich tue. Niemand kann sich rühmen. Niemand kann sich rühmen. Ich habe mich so gut enthalten. Ich habe mich selbst gegeißelt. Nun bin ich heilig. Übrigens, die Mystiker, die haben es auch alle nicht geschafft. Trotz der ganzen, diese Vollkommenheit war immer so, immer irgendwie weit weg. Ja. Mal erlebt man plötzlich so ein Highlight. Und es war nicht alles schlecht, was die gemacht haben. Es ist vieles auch gut. Aber ich glaube, Gott liebt dich und er spricht mit dir, egal in welcher Kondition du bist. Jesus hat sich für dich geheiligt und nun bist du es auch durch ihn. Du kannst Gott sehen, du darfst Gott sehen, weil er sich für dich geheiligt hat. Nicht, weil du Askese oder irgendeinen anderen Kram aus einer eigenen Kraft heraus machst. Und wenn du zweifelst, weil du wieder versagt hast, kannst du sagen, super Erkenntnis, ich habe versagt. Er nicht! Er nicht! Ja, erinnere dich, du bist heilig, weil er dich heilig gemacht hat. Okay, dritter Punkt, okay? Dritter Punkt ist, du bist berufen und deine Frucht der Heiligung soll reif werden. Deine Frucht. Fakt ist, dass du durch Jesus geheiligt bist und somit heilig bist. Aber es ist trotzdem auch ein Weg, ein Prozess der Heiligung, wo Jesus sagt, du bist heilig und jetzt folge mir nach. Und bleib auch heilig. Und es soll wachsen und es soll reifen. Es ist eine Frucht. Römer 6, Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, nicht werdet, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Heiligung und ein heiliges Leben in Reinheit, was, wozu du berufen bist, das ist eine Frucht. Eine Frucht. Ein Leben in Reinheit und Heiligkeit ist ja Gottes Wille, genauso wie du nicht möchtest, wenn du Eltern bist, dass dein Kind sich wie die Axt im Wald verhält. So möchte Gott auch nicht als dein Papa, dass du und dass wir uns als seine Kinder ständig blöd benehmen, doof auffallen, die sich ständig im Dreck wühlen, ja, dass sie moralisch missbauen. Sie sollen lernen, so zu leben, wie es sich ziemt. Das sollen wir auch. Aber es ist ein Prozess, ein Lernprozess. Und wenn das Kind schmutzig heimkommt, dann kommt es in die Badewanne. Ja, so macht Jesus es auch. Wenn du schmutzig zu ihm kommst, steckt er dich in die Badewanne. Ja, manchmal ist es schade, kann dich vielleicht nicht damit hinnehmen, wo er dich eigentlich auf irgendeinem Ball oder irgendwas Cooles, was du erleben solltest, weil du erstmal waschen musst. Ja? Aber er liebt dich trotzdem, das will ich damit sagen. Auch wenn ich heute ein bisschen länger mache, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Du sollst was empfangen heute, Heiligkeit. 1. Thessaloniker 4, 3 bis 8. Versteht es nicht falsch, es ist jetzt keine Anklage, sondern in dem Sinne, es ist eine Frucht, die wachsen möchte in deinem Leben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzlichen Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen, und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Also wir sind heilig, wir dürfen aber auch lernen, wie wir sauber bleiben. Wenn du konfrontiert bist mit Sünde oder mit Sachen, wo du immer wieder reinfällst, du darfst lernen, da herauszukommen, Dinge anders zu machen. Warum? Weil Gott dich gebrauchen möchte. Stellt euch mal vor, ein Arzt nimmt sein Werkzeug, das Skalpell, und auf diesem Skalpell hängen schon die Keime von allen möglichen anderen Operationen davor und er setzt es an und macht die Operation. Oder? Wird es eine gute Operation? Die Gefahr, dass das sich infiziert, ist richtig, richtig groß. Gott möchte dich benutzen als ein sauberes Werkzeug. Die Bohrmaschine total verklebt und verpappt von was weiß ich all, und wirbelt mehr Staub auf als was anderes. Oder das Rührgerät in der Küche, na, an dem der Teig von 3 Kuchen davor noch drauf pappt. Ja, so auf den, damit kannst du nicht gescheit arbeiten. Darum ist es eine Einladung. Lass dich auf eine Reise der Heiligung ein. Es ist deine Berufung. Und wie es mit Berufung so ist, eine Berufung ist immer dreiteilig. Da gibt es den Ruf, da gibt es eine Berufung. Ja, der Ruf ist, du sollst heilig sein. Ich habe dich heilig gemacht und jetzt komm auf diesen Weg der Heiligung. Und dann gibt es den zweiten Part, das ist das Hören. Wie offen bist du dafür? Nee, ich will aber nicht. Ja? Sondern hör es, empfang es, nimm es an, diesen Ruf. Und dann der dritte, mach Schritte da drin, fang an, es zu befolgen. Aber denk dran, Heiligung ist eine Frucht. Was tut eine Frucht dafür, um Frucht zu sein? Was macht denn der Apfel? Und sagt er, ich will ein Apfel sein, oder? Sagt es der Apfel? Ich will ein Apfel sein. Ich will mal ein Apfel werden. Ne, was weiß er denn, der Apfel? Ich bin ein Apfel. Okay? Frucht ist immer so, hey, der weiß, was es ist. Der sagt nicht, ich will ein Apfel. Ich will ein Apfel werden. Oder wenn er eine Birne ist, ich will eine Birne werden. Oh, lass mich eine Birne sein. Lass mich eine Banane sein. Oder was auch immer für eine Frucht. Die sagt er nicht. Ja, ich sag dir, der wird immer roter, bis er platzt, so eine Frucht, ja. So Selbstanstrengung. Ich will Frucht sein. Das Einzige, was für eine Frucht wichtig ist, dass sie am Baum hängt, damit der Saft reinströmen kann. Und genauso ist es. Bleib an Jesus dran. Und wenn du an Jesus dran bist, wenn du angezapft bist an ihm, dann wirst du automatisch wachsen. Dann wirst du automatisch diese Frucht werden. Genauso ist es mit Heiligung. Du bist heilig. Das ist deine Frucht. Du bist es. Du musst es nicht erst werden, du bist es. Aber du musst dranbleiben an Jesus und dann wirst du wachsen und dann verbunden bleiben. Dann wächst diese Frucht automatisch. Eine Frucht zweifelt nicht an, was sie ist. Die sagt auch nicht, jetzt peitsche ich mich. Ich bin der Apfel und ich peitsche mich, damit ich ein Apfel bin. Ich streng mich an, ja. Wenn dann die Haut kaputt ist, was kommen? Die Fliegen und die Würmer, es wird alles schlimmer. Und was nützt es, wenn wir uns auch gegenseitig sagen, werd mal heilig, bleib mal heilig genug. Ja, macht es der eine Apfel zum anderen Apfel und sagt, werd ein Apfel, ich sag, du sollst ein Apfel werden. Ich bin ein Apfel, du sollst auch ein Apfel werden. Na, Blödsinn, ja, bringt nichts. Okay, Epheser 1, Vers 4. Okay, noch ein Vers. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Eine Frucht muss reifen. Dranbleiben. Gute Lehre ist wichtig, ja, das ist der Saft. Bleib in der Anbetung, fang an, Gott anzubeten. Wir haben es letzte Woche gehört. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wir verwandeln uns in dasselbe Bild. Schließ doch mal deine Augen heute Morgen. Und hör die Berufung von Gott. Du bist heilig. Du bist rein. Deine Schuld ist ein für allemal vergeben. Jesus hat für dich gebetet. Ich heilige mich für sie. Ich heilige mich für dich, hat er gesagt. Damit du heilig bist.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.